Ich freue mich sehr, dass wir hier in dieser etwas kleineren Runde auch das Thema Kultur im Horizont der Digitalisierung betrachten. In den gegenwärtigen politischen Debatten ist es ja eher ein kleineres Thema. Jedenfalls haben viele, die im Geschäft der Kultur unterwegs sind, oft den Eindruck. Gleichzeitig ist die Kultur genau der Austragungsort für das, was man auch Kulturkämpfe nennen könnte. Denn in den Feuilletons, auch in den digitalen Feuilletons, wird ja kräftig die Welt eingedunkelt oder gerettet, je nach Perspektive. Und wer sich die letzten 15 Jahre noch mal Revue passieren lässt, der will feststellen, dass aber selbst im kulturellen Bereich die Frage, ob man die Digitalisierung ausschließlich als Bedrohungsszenario oder ausschließlich als Beglückungs- und Rettungsszenario sieht, deutlich verändert hat in Richtung einer sehr differenzierten Auseinandersetzung mit den Entwicklungen, die es schon gegeben hat und den möglichen Entwicklungen, auf die wir uns einstellen wollen, müssen oder unbedingt können. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier jetzt kein großes Panel haben, sondern einen echten Dialog führen, der dann aber auch geöffnet wird, relativ schnell zu Ihnen, zwischen zwei Menschen, die sich auf unterschiedliche Weise, wie ich finde, sehr differenziert und klug in den letzten Jahren in dieser Debatte zu Wort gemeldet haben. Zu meiner Linken sitzt Frank-Simon Ritz. Er ist seit 1999 der Direktor der Bibliothek der Bauhaus-Universität in Weimar, also wenn man so will, an einem Ort einer historischen Transformation in kultureller Hinsicht und seit 2013 auch der Vorsitzende des Deutschen Bibliothekenverbandes und Sprecher des Deutschen Kulturrats, also jemand, der vermutlich mit einiger Passion die Bibliothek auch wissenschaftlich reflektiert und in Vertretung verkörpert und kulturpolitisch dazu Stellung nehmen kann. Das ist, glaube ich, ein guter Doppelhut in dieser Runde. Und dann Johnny Häusler, von dem hier viele sagen, den kenne ich, zu dem muss man nichts mehr sagen. So ein kulturelles Multitalent, ein Tausendsassa, der ursprünglich aus der Welt des Mündlichen kommt, also Radio gemacht hat, Musik macht, dann die Blogs für sich entdeckt hat als eine Äußerungsform zwischen Politik, künstlerischer Artikulation und essayistischer Betrachtung der Gegenwart. Er hat mit anderen zusammen auch die politische Perspektive auf das Thema mit der Republika in Berlin verortet und damit auch ein Forum geschaffen, wo Menschen sich physisch auseinandersetzen können über das, was im digitalen Raum passiert. Und deswegen jenseits so der kulturellen, medialen und auch künstlerischen Möglichkeiten die Frage nach politischen Steuerung und ihren Grenzen immer wieder stellt. Und er ist aber gleichzeitig auch ein Autor der ganz altmodischen Art, der bei einem großen Publikumsverlag bei Goldmann ein Buch geschrieben hat, bei dem alle, die Kinder haben, immer wissen, das ist der Jasper Juhl der Digitalisierung, zusammen mit seiner Frau. Also die beiden haben eine Art Erziehungsratgeber nach dem Ende der Erziehung geschrieben, den ich auch kräftig genutzt habe. Und bei beiden gefällt mir die entspannt kritische Perspektive auf die gegenwärtigen Entwicklungen, die wir haben. Wenn man sich den kulturellen Bereich anguckt, hier wurde das Überschriftenthema Kulturgut ja schon doppelt besetzt, denn das, was Kulturgüter sind, lässt sich materiell fassen, so wie man in eine Bibliothek geht oder ihr Buch anfassen kann. Mit dem Begriff des Kulturguts verbindet sich ja aber vor allem auch etwas Symbolisches. Also ein Gut ist das, was die meisten von uns auf die eine oder andere Weise gut, schützenswert oder der Weiterentwicklung fähig finden oder es mit Goldrand ins Regal der Geschichte stellen. Wenn wir also über Kulturgüter im Horizont der Digitalisierung reden, reden wir über Rechtsrahmen, wir reden über Urheberrecht, wir reden über die Verwendung und Veränderung der Institutionen, der Bibliotheken, des Buchhandels, des Leseverhaltens. Ich glaube, es lohnt sich aber auch weitergehend zu fragen, wie sich unsere Kulturtechniken verändern, wie sich unser Verhältnis zur Geschichte verändert, wie sich unser Verhältnis zu ästhetischen Fragen verändert und wie sich die Archive des Wissens verändern und politisch dann auch zugespitzt, wie sich die Frage, wer sich woran dann wie beteiligen darf oder muss, verändern. Und deswegen freue ich mich sehr auf diesen Dialog und würde gleich bei Ihnen einsteigen. Herr Simon Ritz, viele kennen Bibliotheken und ich vermute doch, dass viele das, was heute eine Bibliothek ausmacht, eben gar nicht mehr kennen. Und würde Sie deswegen bitten, einfach mal zu beschreiben, in welchen Veränderungsprozessen Sie eigentlich sind und was das bedeutet, eine Bibliothek im digitalen Zeitalter entweder zu erhalten oder umzurüsten.
Schönen guten Tag. Ja, ich würde gerne damit anfangen zu sagen, ich glaube, wenn wir in solchen Debatten über Bibliotheken reden und das vernünftig tun wollen, müsste man eigentlich als erstes, also Sie hatten vorhin schon das mit Schule und Deutschunterricht und so, wäre meine Bitte, dass man die Tafel einmal leer wischt und alles, was man so als Bild von Bibliothek im Kopf hat, vielleicht tatsächlich auswischt, weil ich Ihnen gerne sagen würde, eine Bibliothek ist vielleicht was ganz anderes als das, was Sie sich darunter vorstellen. Eine Bibliothek ist aus meiner Sicht nämlich kein Papiermuseum. Wenn man die Bibliothek als Papiermuseum definiert, dann kommt man natürlich in eine ganz schreckliche Abwehrhaltung und Rechtfertigungshaltung und dergleichen mehr. In solchen Situationen bin ich häufiger gewesen, die mag ich gar nicht, die halte ich auch gar nicht für zielführend. Das hilft nicht weiter. Ich glaube, die Bibliothek als eine der ältesten Kultureinrichtungen, die es in unserer Welt gibt, macht sich nicht an einem bestimmten Datenträger fest. Sie ist nicht sozusagen das Haus des gedruckten Buches oder nicht nur das Haus des gedruckten Buches, sondern die Bibliothek ist ein Ort, der Information vermittelt. Sie ist ein Ort, die beiden Aspekte würde ich vielleicht gerne ganz kurz ausführen, aber auch ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen. Und die Rahmenbedingungen verändern sich natürlich in einer sich digitalisierenden Gesellschaft ganz rapide. Aber ich glaube, die Funktion der Bibliothek, wenn man da versucht, auf den Kern zu gehen, bleibt bestehen. Möglicherweise wäre es sogar gar nicht ganz falsch zu sagen, sie wird eher noch wichtiger. Wenn man ansetzt bei dem, dass sie eben nicht papiergebunden ist, finde ich es keinen Zufall, obwohl das in den Kultureinrichtungen, das ist mir auch bewusst, durchaus große Diskussionen gegeben hat, ob dieser Name richtig gewählt wurde. Das große Digitalisierungsprojekt der deutschen Kultureinrichtungen ist die Deutsche Digitale Bibliothek. Und dass man den Namen so gewählt hat, sollte natürlich immer heißen, dass es hier nicht nur um Bibliotheksgüter geht, sondern dass wir in dem Bereich der Museen, in dem Bereich der Filmgeschichte, in dem Bereich der Archive mit diesem großen Gemeinschaftsprojekt mit einsteigen. Es geht einfach darum, in einer digitalen Welt das, was ich vorhin mit Informationen beschrieben habe, weiterhin zur Verfügung zu stellen. Und das ist eine Funktion von Bibliothek. Das ist für uns im Alltag, die Moderatorin hat es angesprochen, einer Universitätsbibliothek, natürlich völliger Alltag. Wir arbeiten ständig daran, dass Menschen, also Studierende, Inhalte digital nutzen und auf den Ort der Bibliothek gar nicht mehr angewiesen sind. Das im Studentenwohnheim tun können, das außerhalb des Campus tun können und so weiter. Das hat einfach mit diesem erweiterten Verständnis von Bibliothek zu tun. Und das andere, was ich vielleicht noch ganz kurz, dann höre ich auch auf, ansprechen will, ist bei allen Debatten über Internet und Digitalisierung, die spannend und wichtig sind und die unsere Zukunft bestimmen werden, scheint es mir, und das ist nicht nur konservativ und sozialromantisch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt zu sein, dass Menschen weiterhin physische Orte brauchen werden, wo sie sich treffen. Auch diese Orte verändern sich. Aber Bibliotheken sind, und bitte gehen Sie in eine gut funktionierende Stadtbibliothek hier in Berlin, gehen Sie in eine gut funktionierende Universitätsbibliothek. Das ist viel mehr als nur Bücher lesen. Das ist Treffpunkt, das ist sozialer Ort. Und wenn wir das in Frage stellen, stellen wir was ganz anderes in Frage als nur sozusagen eine althergebrachte Kultureinrichtung. Und wenn ich das vielleicht noch kurz ansprechen darf, ich habe in den 80er Jahren, das ist sehr lange her, in Bochum studiert. Und nicht weit von Bochum in Düsseldorf hat der von mir bis heute wirklich sehr verehrte Josef Beuys an der Akademie in Düsseldorf gelehrt und offene Kurse angeboten und dergleichen mehr, die ich mit großer Begeisterung besucht habe und wo ich viel gelernt habe. Und ich denke immer, Beuys hätte heute gesagt, das Internet erzeugt keine Wärme. Das tun Bibliotheken aber.
Das ist ein guter Übergang. Wenn ich das richtig verstehe, was Sie so tun, und ich bin im Grunde eine Ihrer Followerin, sagt man, eigentlich müsste man sagen, ich bin ein Groupie, ein Internet-Groupie, sind Sie ja nun wahrlich jemand, der den digitalen Raum als einen sozialen Raum auffasst, also an einen, wo Begegnung stattfindet. Ist es so, dass der digitale Raum ein kalter Raum ist?
Ich habe sehr gegenteilige Erfahrungen gemacht, aber ich weiß natürlich, was gemeint ist, weil das Virtuelle des Netzes oder des Digitalen bedeutet ja nicht, dass Emotion fehlt, sondern dass Körperlichkeit fehlt. Und das ist natürlich an vielen Stellen spürbar. Und das haben wir selber wahrscheinlich alle schon erlebt, wie sehr man sich online fetzen kann mit Leuten und wie Wortgefechte schnell ausarten. Und wenn man sich dann mal gegenübersteht, dann relativiert sich das oder man sieht, der andere ist einfach so viel stärker, dass man vielleicht ein bisschen freundlicher ist. Insofern, nein, im kalten Ort würde ich es überhaupt nicht beschreiben. Ich habe vor kurzem angefangen, eher durch Zufall so eine Serie anzufangen auf Spreeblick, die heißt Leute, die tolle Sachen im Netz machen. Gibt es jetzt erst so drei Sachen, weil mir immer wieder auffällt, ich reg mich gerne auf Spreeblick auch so gerne über Themen auf. Und zwischendurch finde ich aber 10, 20, 30, 40, 50 Menschen, die ganz tolle Sachen im Netz machen, freue mich daran und dann rege ich mich wieder über irgendwas auf. Also man kann auch diese Sachen ja mal ein bisschen exponieren, dass man sagt, da ist jemand, der macht wunderschöne Sachen und die geben dann auch eine Wärme inhaltlich. Ich fand es sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben über Bibliotheken als Begegnungsstätten. Wir waren mit, Tanja und ich waren mit dem Buch auf so kleinen Lesereisen. Dann war ich auch zum ersten Mal seit Jahrzehnten in Bibliotheken wieder. Und das war auf zwei Arten überraschend. Erstens empfand ich das Personal fast durchgehend als sehr, sehr offen und modern, obwohl das in erster Linie ältere Damen waren, die da gearbeitet haben. Und die waren alle viel, viel radikaler in ihrer Haltung gegenüber dem Netz zum Beispiel, also positiv, als einiges andere, was ich erlebt habe. Das war sehr spannend zu beobachten. Auf der anderen Seite war aber der Zustand, also auch der äußere Zustand von vielen Bibliotheken und so wirklich unterirdisch. Also so, dass dieses Fungieren als Begegnungsstätte hätte für mich persönlich da überhaupt nicht funktioniert. Es gab modernere Bibliotheken und es gab relativ runtergekommene Bibliotheken. Ich glaube aber, dass das, was Sie beschreiben, das ist der Zustand, den man erreichen muss wieder. Und ich glaube, dass Bibliotheken absolut eine Funktion haben können, auch im digitalen Zeitalter. Und habe auch immer überlegt, warum die eigentlich nicht auch das übernehmen könnten, was jetzt diese ganzen Open Space Räumlichkeiten anbieten. Also warum nicht auch versuchen, da junge angehende Unternehmerinnen und Unternehmer reinzuziehen, die sich da vielleicht zum ersten Mal treffen können, weil ich glaube, dass wir zwar einerseits durch die Digitalisierung überall arbeiten können, aber gerade junge Menschen haben ja nicht immer den Ort, wo dann auch mal richtig Ruhe ist oder wo sie sich vielleicht mit anderen treffen können. Also ich glaube, so Bibliotheken können Funktionen nach wie vor haben als Begegnungsstätte, auch mit entsprechenden Angeboten, vielleicht, dass man auch mal einen Kaffee kriegt und so, vielleicht sogar einen Nebenraum, in dem man sich unterhalten kann. Aber dafür brauchst du natürlich viel Geld, weil das muss schon alles noch ein bisschen, also von dem, was ich gesehen habe, muss das sehr viel angenehmer als Ort noch werden. Es gibt bestimmt ganz viele tolle Beispiele, aber ich habe auch die anderen gesehen.
Wir hatten ja im Vorgespräch beschlossen, dass wir auch ein bisschen problemorientiert denken wollen. Nicht in dem Sinne, dass wir neue Probleme benennen, sondern vielleicht auch zwei Probleme Lösungsempfehlungen geben. Da könnte ich mir vorstellen, der erste wäre jetzt, dass ja sich auch die physisch-kulturellen Räume ändern im Horizont der Digitalisierung oder sich ändern müssen, damit sie das ermöglichen, dass es auch warme physische Begegnungsorte gibt bei gleichzeitiger Beweglichkeit gegenüber dem, was da so im Netz passiert. Auch als Appell natürlich an sowas wie eine kulturelle Infrastruktur, die damit ja offensichtlich zusammenhängen müsste. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, Sie sind ja selber jemand, der zu den Büchermachern im altmodischen und im neumodischen Sinne gehört. Sie haben ja auch E-Book-Erfahrung schon sehr früh gesammelt. Können Sie beschreiben, was der Unterschied ist gegenüber der Art, nicht nur ein Buch zu schreiben und zu vermarkten, sondern möglicherweise auch mit dem Leser und der Leserin in Kontakt zu gehen zu diesen neuen, nicht mal ganz so neuen Möglichkeiten, Bücher zum Beispiel auch auf Dauer überarbeiten zu können und Leserkommentare einzubauen. Wenn Sie das noch mal ein bisschen ausführen würden.
Das ist immer alles nicht allgemeingültig, weil ich dadurch, Sie haben es vorhin wahnsinnig schmeichelnd und toll beschrieben. Ich würde das gerne, was Sie als Intro gesagt haben, für was ich mich sehr bedanke, würde ich gerne mal aufschreiben, nämlich dann als Bio. Also echt, ich habe ja schon immer, mich hat es schon immer auf Bühnen gezogen. Also schon als Kind habe ich das gerne gemacht und mich gerne vor Menschen hingestellt und irgendwas erzählt. Dann war ich beim Radio, dann habe ich Musik gemacht. Dann ein Blog ist auch eine Bühne, auf der man steht und man erzählt was und dann kriegt man eine Reaktion zurück. So, das liegt aber nicht jedem, das will auch gar nicht jeder. Ich habe zum Beispiel in der Musik Künstler immer sehr beneidet, die so der Künstler sind, das Mysterium. Ja? Jemand wie Nick Cave. Finde ich super. Dafür rede ich viel zu viel. Das würde mir nie gelingen. Ich könnte nie der mysteriöse, älter gewordene Künstler sein, der nochmal sein Spätwerk veröffentlicht. Also das würde mir nicht gelingen, weil ich viel zu viel quatsche. Nick Cave ist ein extrem, ich durfte den mal kurz treffen, ein extrem witziger und offener Mensch, aber als Künstler macht er halt so wirklich dieses Geheimnis um sich. Und da war ich immer ein bisschen neidisch drauf auf solche Leute. Das heißt, es ist eine Charakterfrage, auch wie man umgeht. Und ich glaube auch nicht, dass Autoren immer gut damit beraten sind oder Autorinnen, wenn sie in wahnsinnige Dialoge treten mit ihren Leserinnen und Lesern. Ich finde, das muss einem liegen, das muss man wollen. Und es kann genauso gut funktionieren, wenn man sich abschottet und dann halt die Leute rätseln, was meinte sie mit diesem Satz wohl. Insofern glaube ich nicht, dass es da so eine Empfehlung gibt. Ich habe immer mit den Menschen, die das gemocht haben, was ich mache, und auch oft mit denen, die es hassen, Dialoge geführt und bin in Gespräche getreten. Mir macht das Spaß. Das ist wahnsinnig anstrengend. Es gibt mittlerweile Artikel auf Spreeblick, die ich zu bestimmten Zeitpunkten veröffentliche, weil ich weiß, ich werde danach 2 Tage nichts anderes machen, als auf Kommentare bei Facebook, Twitter und auf Spreeblick zu reagieren. Das ist also Zeit, die man mit einberechnet langsam. Man sollte also Freitagabend auf keinen Fall irgendwelche politischen Sachen veröffentlichen, weil dann ist das Wochenende echt im Eimer. Wenn man dann reagieren will, man kann es ja auch einfach laufen lassen und sagen, ja, mach doch. Insofern, ich habe das immer gemacht, ich finde das spannend. Ich habe sowohl das Buch bei Goldmann, Netzgemüse, was ich mit meiner Frau zusammengeschrieben habe, kriegt dann eher Reaktionen per E-Mail, weil es halt ein gedrucktes Buch ist und das E-Book da zum Beispiel ganz wenig verkauft. Bei den Kurzgeschichten, die ich zusammengestellt habe und vor 3 Jahren in so einem E-Book zusammengefasst habe, das war ein Experiment. Ich habe gesagt, ich nehme Texte von Spreeblick, die ich in den letzten 10 Jahren geschrieben habe, also was so dann eher private Geschichten waren, mache da eine Kurzgeschichtensammlung drauf. Kurzgeschichten will kein Verlag haben, weil kauft ja keiner. Ich habe gesagt, okay, damit das jemand kauft als E-Book, muss es vielleicht auch, habe mir sehr viel Mühe gegeben mit dem Cover und Titel und alles und habe diese Geschichten zusammengefasst und habe gesagt, dieses E-Book kostet 99 Cent. Die Möglichkeit gab es bei Amazon und gibt es auch heute noch. Und habe in den 3 Jahren 10.000 Stück davon verkauft. Was die Leute, ich glaube, viele haben das gekauft und nie gelesen. Einfach nur so, ey, kosten Euro, ich finde Spreeblick gut, unterstütze ich mal. 10.000 E-Books für 99 Cent bedeuten 5.000 Euro Einnahmen beim Autor. Das ist viel Geld. Und wenn man bedenkt, dass man von einem Taschenbuch, was 10 Euro kostet bei einem klassischen Verlag, wenn man Glück hat, sagen wir mal, im Schnitt 50 Cent verdient, kann man sich schnell ausrechnen, wie viele gedruckte Bücher man hätte verkaufen müssen, um auf so eine Summe zu kommen. Gleichzeitig hätten wir aber ein Buch wie Netzgemüse als E-Book, wäre totaler Unsinn gewesen, hätte überhaupt nicht funktioniert, weil wir wollten ja an Menschen, die eben nicht die ganze Zeit vorm Rechner sitzen oder am Smartphone hängen, und Eltern, die sowieso wenig Zeit haben, irgendwie wirklich was geben, wo man abends nochmal ein Kapitel lesen kann und dann schläft man ein. Das funktioniert natürlich mit dem E-Book auch, aber wir wären einfach an die Leute, an die wir rankommen wollten, nicht rangekommen, glaube ich. Und jetzt habe ich das E-Book zum Beispiel jetzt nochmal drucken lassen, damit man es auch als Paperback in der Hand hat und so. Es ist auch gleich viel teurer.
Es gibt ja diese große Debatte über die Zukunft der Verlage, die gerade in Deutschland geführt wird, weil sich natürlich auch die Produktionsbedingungen der Veröffentlichung von Wissen in klassischem oder im neuen Buch verändert haben. Die Art des Lektorats, die Art der grafischen Bearbeitung hat sich geändert. Und natürlich ändert es auch den Begriff vom Autoren, wenn der Autor, wenn man so will, sich selbst layoutet und selber lektoriert und dann aber auch selber seine eigenen Marketingstrategien entwickelt oder dafür eben eine Agentur beauftragt, die das für ihn macht. Jenseits der kulturpolitischen Bewertung, haben Sie eine Prognose, wie sich das Verlagswesen im digitalen Raum verändert durch diese neue Herausforderung für den man früher mal den klassischen Autor nannte, der irgendwo saß an einem Tisch, um ein Buch zu schreiben, um dann teilweise noch handschriftlicher bis in die 60er Jahre sein Manuskript bei Suhrkamp oder so abzugeben, um einen grandiosen Lektoren zu haben, der ingeniös daraus ein Buch gemacht hat?
Also ich glaube, wenn man das ernsthaft beantworten will, muss man differenzieren zwischen Publikumsverlagen und Wissenschaftsverlagen, weil das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Märkte, die unterschiedlich funktionieren und unterschiedlich strukturiert sind. bei den Publikumsverlagen fällt es mir ganz schwer, das einzuschätzen, weil ich irgendwie im Hinterkopf habe, dass was in der Musikindustrie in den letzten 10 Jahren passiert ist. Also wie findet man proprietäre Formen, etwas zu vertreiben, das abgerechnet wird und dergleichen mehr im Zeitalter der unter technischen Gesichtspunkten fast beliebigen Kopierbarkeit der Inhalte. Das ist, glaube ich, ungeheuer schwer, da Modelle zu finden, sich den neuen technologischen Möglichkeiten zu öffnen, die Dinge offensiv digital zur Verfügung zu stellen und trotzdem ein Geschäftsmodell damit zu verbinden, weil in Verlagen arbeiten viele Leute, es gibt eine Produktionsstrecke, der Autor will bedient werden, also das muss ja ökonomisch funktionieren, bin ich nicht der Experte für. Im Wissenschaftsbereich scheint mir das deutlich einfacher zu sein von der Theorie. In der Praxis klemmt es auch hin und wieder, weil, glaube ich, im Wissenschaftsbereich viel der Markt einfacher strukturiert ist, weil für die großen Wissenschaftsverlage im Grunde die Bibliotheken der Hauptabnehmer sind. Für die meisten Wissenschaftsbücher gibt es nicht wirklich einen Endkundenmarkt, sondern das geht über Bibliotheken. Da sind wir seit 15 Jahren mindestens in Geschäftsbeziehungen, die versuchen, diese digitale Transformation abzubilden. Also wirklich wissenschaftliche Zeitschriften, die über Jahrhunderte den Alltag der Wissenschaften, der wissenschaftlichen Bibliotheken bestimmt haben, gibt es ja im Grunde nicht mehr. Das liegt alles digital vor. Die Bibliotheken bestellen die Printexemplare ab, bieten die Inhalte digital im Netz, campusweit oder sogar egal wo, an welchem Ort, für Hochschulangehörige an. Und dafür gibt es Bezahlmodelle, die auch tatsächlich funktionieren. Das hat aber damit zu tun, dass der Markt quasi einfacher strukturiert ist. Und ich glaube, wie in vielen anderen Bereichen, und das gilt in anderer Perspektive ja auch für die Bibliotheken selber auch, man muss sich den neuen Herausforderungen stellen und man muss, das ist die Schwierigkeit, neue Antworten finden. Also wir stehen immer wieder in der Situation, wo man einfach merkt, die alten Antworten funktionieren nicht und da muss man halt schauen, wie sich das strukturiert.
Ja, ich glaube, also ich finde den Vergleich mit der Musikindustrie sehr wichtig und gut. Weil da ist das alles ein bisschen vorher passiert und dann hat man gesehen, da gab es ja auch von Panik bis dann tatsächlich zu neuen Geschäftsmodellen. Ich muss sagen, als wir vor etwa 3 Jahren den Vertrag mit Goldman unterzeichnet haben, ich habe dann am Ende aufgegeben, weil ich gemerkt habe, man kann so einen Vertrag ja auch gar nicht mehr verhandeln. Also der wird halt hingelegt und entweder unterschreibt man den oder nicht. Aber das war schon wie, ich dachte, ich sitze vor einem Platten, vor einem Musikvertrag von 1980, weil das im Grunde genommen so, genauso, hiermit gebe ich alle meine Rechte ab und kriege dafür 3 Cent. Ich glaube, dass wir zum Beispiel, wenn man Spotify bei Musik zum Beispiel betrachtet, mit allem Plus und Minus, was es da gibt, also ich sehe das auch nicht nur toll, nutze es auf eine bestimmte Art, aber auch und finde, dass es gut ist, dass ja zumindest sich was bewegt und das wird sich in den nächsten Jahren auch weiter bewegen. Sowas sehen wir ja für Bücher ansatzweise auch schon, wird auch kommen. Also diese Bücher-Abos im Grunde genommen, genau, eine Flatrate und weil man kann ja auch nur so und so viel lesen, weil auch digitale Güter ja nicht, die müssen ja nicht in Massen vorhanden sein, die sind einmal vorhanden und dann kann ich das auch anders verteilen. Dann muss man sich natürlich über Abrechnungen und so genauso Gedanken machen. Ich glaube aber auch, dass was der Verlag genau macht, wird sich ebenso verändern, wie es sich verändert hat, was macht eigentlich eine Plattenfirma? Die haben ja dann in den letzten Jahren schon angefangen, diese Marketingsprache, diese 360-Grad-Verträge zu machen, weil man natürlich als Label auch festgestellt hat, okay, ich bringe jetzt die Platte des Künstlers raus, habe aber auch nur daran eigentlich irgendwelche Rechte. Der Künstler verdient aber eigentlich richtig erst, weil er T-Shirts verkauft. Also will ich von den T-Shirts auch was abhaben. Und deswegen machen Labels immer mehr Verträge, wo es rund um die Band, die Künstlerin, den Künstler geht und die auch überall einen Teil haben, weil sie natürlich auch entsprechend Geld investieren. Gleichzeitig gibt es inzwischen Labels, die nicht aus der klassischen Label-Szene kommen. Also wenn ich mir eine Marke wie Red Bull zum Beispiel angucke, die haben eine Musikmarke aufgebaut, die, glaube ich, größer ist und umfangreicher als alles, was wir uns vorstellen können. Die machen diese Akademien einmal im Jahr in Großstädten, nehmen sich da jungen Künstlern an und die werden sofort unter Vertrag genommen. Die Inhalte werden digital allen Partnern weltweit zur Verfügung gestellt. Wenn zum Beispiel jemand, gibt ja diese YouTube-Problematik auch, ne? Welche Musik darf ich benutzen, wenn ich ein Video veröffentlicht habe. Sobald irgend ein Unternehmen ein Video macht, was auch nur ansatzweise mit Red Bull als Marke zu tun haben könnte, oder da taucht irgendwie so eine Dose auf, haben die Zugriff auf einen Pool von so und so viel tausend Musikstücken und dürfen die lizenzfrei benutzen. Das heißt, da entsteht eine Kette für diese Marke, die bauen Systeme auf, die die großen Labels, die wir alle, die wenigen großen, die es noch gibt, noch nicht haben. Das heißt, ich will ein Video vertonen auf YouTube und dann kann ich darauf zugreifen, muss mir keine Gedanken um GEMA und alles machen, darum kümmert sich dann diese Red Bull Musikmarke. Das ist total irre, was da entsteht, mit wahnsinnig viel Geld. Das wird dann wieder lizenziert an Filme und so weiter und so fort, aber auch der Künstler hat was davon. Und ich glaube, ähnlich werden sich Verlage verändern. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie viel T-Shirts ein Autor oder eine Autorin verkauft, da ist es sicher ein bisschen schwieriger. Aber wir wissen ja, dass das große Autoren und Autoren durchaus schon auch eine eigene Marke dann sind und hofiert werden und ihre Fans haben, Autogrammstunden geben und so weiter. Also ich glaube, so eine Rundumbetreuung wird da schon stattfinden, weil es ist halt nicht, es liegt nicht jeder Autorin und jedem Autor, dass sie das alles selber machen, also lektorieren und Marketing, und vielleicht wollen sie auch gar keine Lesungen machen. Das gibt es ja auch, finde ich auch okay.
Sie haben ja diese Wertschöpfungs...
Ganz kurz dazu, also zur von Ihnen aufgeworfenen Frage Zukunftsperspektiven, ein Gedanke, weil ich gerade von Zeitschriften gesprochen habe, also zumindest im wissenschaftlichen Kontext, das scheint mir eine Prognose zu sein, die man wirklich gut abgeben kann. Also ich glaube, dass sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren dieses Format der wissenschaftlichen Zeitschrift mehr oder weniger auflösen wird, weil es ein Format aus der gedruckten Welt ist. Das wird sich reduzieren auf den einzelnen Beitrag, der einzelne Aufsatz. Ob der einer bestimmten Zeitschrift zugeordnet ist, ist, glaube ich, jetzt schon mehr oder weniger wurscht. Es gibt die großen Verlagsplattformen und da werden einzelne Inhalte eingepflegt. Das ist für wissenschaftliche Kontexte, für wissenschaftliche Bibliotheken durchaus eine gravierende Veränderung. Aber ich glaube, die zeichnet sich ab. Das andere, was ich aufgrund dessen, was Herr Häusler gesagt hat, wirklich sehr spannend finde und was vielleicht die Diskussion auch ein bisschen anregt, ist für mich die Frage des Urheberrechts, wo ich den Eindruck habe, wenn man das so diskutiert, wie wir es jetzt diskutieren, kann man durchaus ein bisschen ketzerisch fragen, ob dieses Urheberrecht, das so wie wir es kennen, gerade seinen 100. Geburtstag gefeiert hat, also wirklich aus einer anderen Welt kommt, nicht Aspekte an sich hat, die tatsächlich Verbreitung zur Kenntnisnahme und dergleichen verhindern. Ob wir nicht im digitalen Zeitalter über andere Modelle nachdenken müssen, die, das sage ich ganz deutlich, nicht dazu führen sollen und können, dass Autoren depraviert werden, dass Verlage überflüssig werden. Aber dieses starre Festhalten daran, dass ich sozusagen eine freie Zugänglichkeit für einen Text erst schaffen kann, 70 Jahre nach dem Ableben dessen, der ihn veröffentlicht hat, das ist, glaube ich, kulturell, gesellschaftlich im Augenblick eher ein Hemmschuh. Ich habe keine Lösung für das Problem, das will ich wirklich sagen. Aber ich kann nicht verstehen, warum Verleger und vor allem warum Autoren auf jeden, der solche Gedanken äußert, mit der großen Keule einschlagen und sagen, du willst die Kultur des Abendlands vernichten. Das kann ich nicht sehen, dass das die Kultur des Abendlands vernichtet, wenn man darüber ins Gespräch kommt, wie sollte das künftig im digitalen Zeitalter möglich sein.
Nur, dass Sie es nicht vergessen, das war jetzt der Sprecher der Deutschen Bibliotheken und nicht Häusler, der das gesagt hat. Ich glaube, das zeigt. Ich stimme
natürlich zu.
Ja, das hatte ich vermutet, aber ich finde es wichtig, dass der Impuls nicht von Ihnen als erstes gekommen ist, weil es ja zeigt, dass jedenfalls zwischen solchen Vertretern wie Ihnen beiden es möglich sein wird, die Agenda des Urheberrechts in den Details auch zu besprechen. Vor dem Hintergrund, dass ja vermutlich keiner von Ihnen ja so einen emphatischen Autorenbegriff aufgeben wollte. Natürlich gibt es noch Leute, die haben eine gute Idee und andere, die freuen sich an dieser Idee. Natürlich gibt es Leute, die komponieren und andere, die daraus was machen. Und was sind dann die Modelle, mit diesem alten abendländischen Begriff des Eigentums so umzugehen, dass diejenigen, die etwas kulturell künstlerisch leisten, davon leben können? Und andererseits aber die Zugänge derer, die das gerne mögen oder noch gar nicht wissen, dass sie es gerne mögen sollten, daran Freude haben oder Ärger oder Subversion oder was immer man da auch an Anspruch an die eigenen Produkte hat. Das scheint mir doch die entscheidende Frage zu sein. Also wo sind in diesen fließenden Grenzen die Aspekte, die man festhalten muss, juristisch, das kann ja Recht auch leisten, und wo muss man aufpassen, dass das Recht nicht neuerlich die weitere Entwicklung so stranguliert, dass man im Grunde einmal im Jahr eine Nivellierung eines Urheberrechts bräuchte.
Ja, und zusätzlich muss man sich auch mal fragen, also zusätzlich braucht es auch mal den Mut, dass man das Schild "Bitte den Rasen nicht betreten" einfach mal ignoriert. Also das ist halt auch was mir manchmal in diesem Land, wahrscheinlich ist es in anderen Ländern nicht anders, aber schon auf den Keks geht, dass wir uns einerseits immer über diese ganzen bestehenden Gesetze, die natürlich aus einer völlig anderen Zeit stammen und so immer aufregen und so, aber ganz selten in die Situation kommen, dass wir es brechen müssten. Und man kann das auch einfach mal tun. Also es bewegt sich ja nichts, wenn man nicht auch einfach mal Dinge ausprobiert. Was mich zum Beispiel als Komponist und Autor von Musiktexten immer wahnsinnig oder in den letzten 10 Jahren irre gestört hat, ist die Tatsache, dass wenn ich GEMA-Mitglied bin, was ich gerne bin. Ich glaube, die GEMA ist eine wichtige Institution, die aber auch viele Reformen braucht und an vielen Stellen ganz schön schräg arbeitet. Aber was mich nervt, ist, dass sobald man GEMA-Mitglied ist, ist jede Musik, die man verfasst und veröffentlicht, bei der GEMA. Ich habe keine Chance zu sagen, dieses Stück habe ich gestern Nachmittag aus Spaß gemacht und das möchte ich jetzt unter eine Creative Commons Lizenz stellen und ich möchte es der Welt schenken und dann werden das 13 Leute runterladen und sich daran erfreuen. Die Möglichkeit habe ich eigentlich nicht. Rechtlich darf ich das nicht tun. Ich müsste das bei der GEMA melden. Ich müsste selber an die GEMA Gebühren abführen, um meinen eigenen Song zu veröffentlichen. Ich kann dir aber auch mal sagen, es ist mir total egal. Weil da kommt ja nicht sofort ein Anwalt und sagt, du hast da gerade deinen eigenen Song veröffentlicht, du bist doch aber GEMA. Ich habe das schon öfter jetzt gemacht. Und dann probiert man es einfach mal, weil das ist ja immer die Frage, ob diese Gesetze wirklich in jedem einzelnen Fall so durchgezogen werden. Es muss ja immer erst einen Kläger geben, bevor es zu irgendwas kommt. Und ich finde, wir können auch alle mal ein bisschen mutiger sein und auch Sachen ausprobieren. Das gilt auch für Autorinnen und Autoren und in allen kreativen und kulturellen Bereichen. Einfach mal Sachen machen, wenn man man schadet ja niemanden, außer unter Umständen sich selber, wenn man plötzlich einen Hit verschenkt hat. Aber ja, ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen anarchistischer denken manchmal.
Das war jetzt der Aufruf zum kreativen Rechtsbruch, den ich als Vertreterin der Adenauer Stiftung gar nicht kommentiere. Das war ja auch immer schon der Job der Künstler, da Grenzen anzutesten mit allen Konsequenzen,
die das dann haben mag. Auf dem Weg zu meinem eigenen
Cave-Image. Mir scheint aber im Hintergrund doch zu sein, dass was Ben Scott angesprochen hat, dass natürlich auch die Reichweite bestimmter Regelungsapparate davon abhängen, dass man wie im 19. Jahrhundert noch wusste, das ist jetzt privat und das ist öffentlich und das ist ein Wirtschaftsraum und das ist ein kultureller Raum. Deswegen mag ja auch die Perspektive des Rechts, die ja klar auch aufteilt zwischen Sektoren, nochmal einer eigenen Überprüfung preisgegeben werden, jedenfalls gerade in diesem kulturellen Bereich, denn genau wie es beschreiben, höre ich das auch von bildenden Künstlern, die eben im Netz zum Beispiel mit Bildern eigene Experimente machen, quasi als Vorstudien für ihre Ausstellung oder auch im Wissenschaftsbereich, wo Leute ja auch mal im geschützten Wissenschaftsblock eine These ausprobieren, von der noch gar nicht klar ist, ob man sie überhaupt weiterverfolgen wird. Das ist aber im Grunde der Moment, wo ich das jetzt schon gerne öffnen würde, hier zu der Debatte mit den Expertinnen und Experten, die ja hier im Raum sitzen und nicht das klassische Publikum sind, wenn Sie erlauben. Denn wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit und ich würde deswegen herzlich um Wortmeldung bitten. Und hilfreich wäre, wenn Sie ganz kurz sagen, wer Sie sind und woher Sie warum sprechen und dass Sie es kurz machen. Also
anders als
140
wir.
140.000. Sie hatten sich zuerst gemeldet.
Sag ich kurz was zu meiner Person. Stefan Herrlich, komme selber aus der Musikwirtschaft, habe ein kleines Independent-Musiklabel gehabt. Die Musikwirtschaft zahlt übrigens nicht nur 3 Cent. Es gibt auch Verträge, die deutlich besser honoriert sind. Man muss schon genau schauen, bei wem man unterschreibt.
Also 3 Cent war natürlich auch.
Gab es auch vorher schon.
Egal.
Ich wollte ganz kurz den Kollegen entgegenkommen oder darauf entgegnen, warum die Urheber.
Danke.
War das gerade gar nicht verständlich?
Die Frage können Sie ja nochmal formulieren.
Okay, dann.
Ja, selbstverständlich kann man aufstehen, wenn Sie
kann
sich
auch
trauen.
Aufstehen, ja. Also nochmal, Stefan Herrlich, mein Name. Ich habe selber ein kleines Plattenlabel, wollte nur kurz zurückweisen. Es gibt auch Label, die ihre Künstler fair bezahlen. Da muss man halt mal genau schauen. Genauso wie es Autowerkstätten gibt, die ihre Künstler abrippen und andere tun das wiederum nicht. Deswegen, also da differenzieren, das war nur ein kleiner Zwischenruf. Ich wollte eigentlich Ihnen entgegenkommen mit der Frage, warum sind die Künstler eigentlich gerade so empfindlich bei dieser Urheberrechtsdebatte und warum sind die weniger, oder Urheber selbst, warum sind die so wenig bereit, die Debatte zu öffnen? Ich bin erstmal komplett bei Ihnen bei der Beobachtung. Ja, die Künstler sind nervös und dünnhäutig. Es gibt aber auch sehr viele Bestrebungen, die in Richtung einer Teilenteignung der Künstler zielen, also neue Urheberrechtsschranken. Ja, also es wird unter Debatte gestellt, die Schutzfrist, erweiterte Privatkopie, Fair Use, Recht auf Remix und so weiter und so fort und solche Sachen. Und diese Schranken haben halt alles eine Sache gemeinsam, der Urheber darf nicht mehr entscheiden. Also Johnny hat ja gerade ausgeführt, zum Beispiel, er hat selber entschieden, wie teuer sein E-Book sein soll. Ja, und das ist völlig okay und er kann auch selber entscheiden dann wahrscheinlich, wie lange es auswerten möchte und vielleicht möchte es irgendwann mal komplett in die Public Domain stellen oder was auch immer. Und das ist alles toll und ich bin auch komplett dabei, dass wir solche Experimente machen müssen. Aber es gibt halt große Teile der Debatte, die sagen, nee, wir haben jetzt hier Disruption und der müssen wir uns beugen, in Anführungsstrichen. Und das geht nur, wir können das Urheberrecht und das Netz nur kompatibel machen, indem wir diese Eigentumspositionen abschleifen. Und dafür, also ich glaube, dass diese Frage, diese große Frage, können wir überhaupt Exklusivität im Netz vernünftig durchsetzen, dass die einer Diskussion über die weitere Ausgestaltung des Urheberrechts vorgelagert ist. Wir müssen diese Frage also erstmal beantworten und die ist noch strittig. Und so lange wird sich die Diskussion auch in einem Patt befinden, ja, also oder in einer Situation, in der sie sich nicht bewegt. Also das wollte ich nur kurz als Statement rauslassen und deswegen auch kurz nochmal vielleicht auch die Frage, wie denn Ihre Projektion ist, also auch an beide Personen, ist das eine der Kernfragen oder ist die Frage schon beantwortet im Sinne einer libertären Situation, dass wir diese Inhalte sowieso alle gar nicht mehr kontrollieren könnten und auch nicht sollen?
Möchten Sie da noch?
Ja, also ich würde gerne versuchen, kurz aber zweigeteilt zu antworten. Das eine ist, dass ich in dem Kontext gerne hinweisen möchte, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist. Ich habe ja vorhin angesprochen, dieses große und wie ich finde tolle Projekt Deutsche Digitale Bibliothek. Dieses große und tolle Projekt hat das Riesenproblem, dass es sozusagen die weiße Fläche des 20. Jahrhunderts gibt. Das geht bis 1907 oder wie auch immer. Und dann geht es irgendwo mit aktuellen Inhalten weiter, aber im Grunde gibt es so gut wie keine Inhalte aus dem 20. Jahrhundert wegen dieser Schutzfrist. Das ist nach meinem Verständnis nicht wirklich im Interesse aller derjenigen, die im 20. Jahrhundert irgendwas Digitalisierenswertes produziert haben. Und es ist vor allem nicht im Interesse derjenigen, die das nutzen wollen. Zur aktuellen Debatte, ich stimme Ihnen sozusagen in so gut wie allem zu, was Sie gesagt haben. Ich sehe das Problem so wie Johnny Häusler das angedeutet hat. Wir haben im Augenblick eine Situation, wo sei es die GEMA, sei es die großen Verlage, den Autoren, den Produzenten, den Urhebern, so wie ich es verstehe, unglaublich restriktiv vorgeschrieben wird, wie mit Inhalten umzugehen ist. Da gibt es sozusagen ein Standardmodell, das Verwertungsrechte komplett an einen Verwerter abgibt. Ich glaube, dass da das Problem liegt, dass da andere Modelle greifen müssen. Zum Beispiel in der Wissenschaft gibt es die Debatte über das sogenannte Zweitveröffentlichungsrecht, dass wenn ein aus staatlich geförderten Mitteln arbeitender Wissenschaftler etwas produziert, das einem Verlag zur Veröffentlichung gibt und es damit sozusagen einer breiten Öffentlichkeit entzieht, dass es dann zumindest ein Recht geben muss, nach einer gewissen Schutzfrist das auf einen entsprechenden Server der eigenen Universität zu stellen und zwar so zu stellen, dass es zitierfähig ist. Da würde ich massiv für eintreten, das halte ich für nötig und es wird nicht der Tod der Wissenschaftsverlage sein, es wird die Wissenschaft aber beflügeln, sage ich jetzt mal pathetisch.
Sie nicken und ja. Gut. Dann nehme ich Sie in der dritten Reihe in der Mitte.
Ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber Entschuldigung, Eva-Maria McCormick, PR-Expertin, bis vor kurzem bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung und im Moment wunderbar vergnügter Privatier und aus reinem Privatvergnügen hier. Das Thema hier ist ja Kulturgut und ich weiß nicht, ob das jetzt nicht passt oder ob Sie vielleicht die falschen Ansprechpartner sind. Aber ich würde mal die Frage stellen, es gibt ja auch Kulturgüter, die sich geradezu durch ihre Örtlichkeit, sage ich mal, definieren. Ja, um Musik zu hören, kann ich am Strand sitzen und mein Handy hören oder in einem Laden oder in einem... Aber was ist zum Beispiel mit Museen? Also ich gehe in ein Museum, bezahle Geld dafür, um etwas zu sehen, was seinen Wert geradezu dadurch bekommt, dass es eben originär ist und nicht eine virtuelle Abbildung. Und für mich ist immer noch nicht ganz klar, wie sehen denn dort die Debatten aus, die Strategien aus, um hier eine Übersetzung möglich zu machen, die nicht vielleicht nur ist, darin besteht, dass man in irgendeinem Museum ein Event, ein digitales Event fabriziert oder sonst was. Aber gibt es da, kennen Sie da Ansätze, Strategien, um hier auch wirklich von einer sinnvollen Digitalisierung zu gehen? Also ganz offene Frage.
Super Beispiel.
Würde mich aber sehr interessieren.
Genau. Unbedingt mal sich an Google setzen und zum Rijksmuseum in Holland gehen. Ja. Rijksmuseum. Ja. Es ist unfassbar, wie toll das gemacht ist und wie die es geschafft haben, diese ganze junge digitale Generation für die Inhalte dieses Museums zu begeistern, weil die stellen das quasi alles zur Verfügung. Also man kann Downloads von hochauflösenden Bildern der Bilder da runterladen und kann sich daraus Bettwäsche machen. Oder die machen, und das wird dann wieder veröffentlicht, es gibt Wettbewerbe, wer macht das schönste Produkt aus Teilen dieser Bilder oder Menschen machen Patterns aus einzelnen, aus Teilen der Kunstwerke und veröffentlichen die. Da wird Instagram eingebunden, da wird Twitter eingebunden, Facebook und so weiter. Ich kann das gar nicht erzählen, weil das auch zu lange dauert. Einfach wirklich mal gucken, auf die Seite gehen. Das ist unfassbar toll gemacht. Und wenn man dann guckt man sich die Berliner Museen einfach mal an. Und das ist ein Trauerspiel. Also da gibt es auch der Preview von einem Bild von einer Künstlerin oder Künstler, darf nicht größer sein als so eine Briefmarke, weil es könnte ja jemand runterladen. Das ist wirklich, also ich finde es wirklich find's ganz, ganz furchtbar. Und gerade dieser Vergleich dann von einem Museum, was es wahrscheinlich mit viel Aufwand und auch viel Geld geschafft hat, da die Zeit in diesem Museum willkommen zu heißen, also die digitale Zeit.
Das Interessante am Rijksmuseum, da würde ich aber nachhaken wollen, kriege ich denn da zu ergänzen, politisch. Es war ein politischer Wille des der Niederländer, ihr Heiligtum, ihr Nationalheiligtum in dieser Weise zu öffnen, weil sie nämlich gesagt haben, das ist das Gegenteil von Verramschung von Kulturgütern. Ja. Das ist eine andere Art des Sprechens über Kunst, auch über alte Kunst. Und wenn man sich zum Beispiel für Rembrandt interessiert oder so, merkt man plötzlich, also in klassischen Museen sitzen Menschen mit randlosen Brillen und grauen Haaren, nicken und reden was über Diagonal. Oder im Vergleichen zu Vermeer oder so, ist alles wunderbar. Aber interessant ist ja, dass die Selbstaneignung jeder Generation dieser Kunstwerke dadurch ermöglicht wird, und zwar per politischem, kulturpolitischem Willen. Und das finde ich an dieser Geschichte bemerkenswert. Es war ein gezielter nationalpolitischer, patriotischer Akt, Kulturgüter zu sichern.
Nur ganz kurz, ich finde das eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, und also ich bin ja Bibliothekar, also bin nicht berufen, für Museen zu sprechen, aber was mir unglaublich einleuchtet, sind zwei Aspekte bei solchen vorbildlichen Aktivitäten. Das eine ist, dass es, glaube ich, ein Irrglaube ist, dass solche Aktivitäten dazu führen, dass die Leute nicht mehr in die Museen gehen. Das ist eine völlig unbegründete Angst. Das ermöglicht es, einen Museumsbesuch wirklich toll vorzubereiten und zu sagen, Mensch, genau das will ich dann im Original sehen. Da muss man den Mut zu haben. Das zweite ist, und da gibt es Parallelen zwischen Museen und Bibliotheken, dass solche Initiativen die Chance bieten, die vielen Dinge, die einfach nur im Keller schlummern. Also die Museen zeigen ja, weiß ich nicht, zwischen 5% und 10% der Werke, glaube ich, die sie eigentlich haben, können sie in ihren Schauräumen zeigen. Der Rest ist irgendwie in Archiven und Depots. Das wird auf diese Weise geöffnet. Und wir haben, wenn ich das kurz ansprechen darf, wir haben bei uns in der Bibliothek mit dem historischen Bestand, der mit Bauhaus und Weimarer Malerschule und so zusammenhängt, haben wir schon vor Jahren ein großes Digitalisierungsprojekt gemacht und die Dinge, die wirklich im wertvollsten Bereich des Magazins, wo nie jemand hinkommt und wie auch immer schlummerten, weltweit zugänglich gemacht, weil sie nicht mehr urheberrechtsgeschützt sind. Und jetzt interessieren sich die Leute dafür. Wir haben sozusagen wöchentlich Anfragen aus der ganzen Welt, ob man eine Abbildung nachnutzen darf, ob man die noch hochauflösender kriegen kann, als wir es im Internet präsentieren, damit es halbwegs schnell ist. Und das ist für mich der Sinn von Kulturgut-Digitalisierung. Man stellt Dinge zur Verfügung, auf die sonst keiner gekommen wäre.
Ich glaube, man muss auch so ein bisschen Augen und Ohren und alles andere offen halten für das, was so passiert. Es gab irgendwie auf Instagram, glaube ich, war das, dass Leute angefangen haben, so ein komisches Internet-Meme daraus zu machen, dass sie berühmte Porträts, also Gemälde fotografiert haben und jemand anders hat sich da vorgestellt und seinen Arm so hingehalten, als hätte der auf dem Bild zu sehende irgendwie ein Selfie von sich gemacht. Ne? Und dann gab es sofort Leute, wie man das machen kann und das wäre respektlos der Kunst gegenüber und ich denke, meine Güte, es ist auch ganz hübsch, wenn Leute sich mal ein bisschen voller Freude mit Kunst auseinandersetzen und dann auf Instagram plötzlich diese ganzen Bilder auftauchen. Also ich glaube, man muss schon auch als jemand, der verantwortlich ist für diese Institution, muss man zumindest Leute haben, die da offen für sind und einfach auch mal gucken, was passiert und was können wir vielleicht auch für uns nutzen.
Ist natürlich auch eine Diskussion, die man im Nachbarsaal führen könnte über Vermittlung von so Kunst dann in, also vielen Dank. Genau.
Wobei das Interessante ist, und das ist vielleicht auch der Übergang gleich, dass es eben keine pädagogische Vermittlung in dem Sinne ist, wie wir bei uns über Digitalisierungsprojekte für die sogenannte junge Generation reden. Und das scheint mir genau die Differenz zu sein. Es hatte sich da hinten noch jemand gemeldet?
Hier vorne links. Ja,
ist meines Erachtens, dass Sie machen, versuch so. Die Digitalisierung ist meines Erachtens das Hauptproblem für den gewissermaßen Erstveröffentlichten. Ich kam aus dem Ausland, ich komme aus dem Bereich der Raumfahrt und war früher bei der Weltbank. Als ich hierher kam, wollten wir A, einen Roman veröffentlichen, wissenschaftlich, nämlich Gefahren, Risiken der Raumfahrt. Wissenschaftliche Veröffentlichung, null. Denn es interessierten sich nur Bibliotheken dafür, ganz wie Sie richtig sagten, die Auflage maximal 10.000 bis 12.000. Also haben wir es sein gelassen. B, bin ich poetisch aktiv und schreibe gerne kleine Geschichten und Romane, habe ich versucht zu veröffentlichen. In Deutschland Katastrophe. Wo kann man sofort veröffentlichen? Indem man sich selber kauft, einkauft bei der Heinrich-Heine-Gesellschaft oder in der Goethe-Gesellschaft und man veröffentlicht gegen eine Gebühr, indem man nämlich sein eigenes Buch kauft, selbst. Hervorragend. Also 2000 Gedichte sind da veröffentlicht im Jahrbuch 2014. Wunderbar, tolle Gedichte da drin. Das sind alles selbst initiierte Gedichte, die im digitalen Sumpf untergegangen sind. Das ist schade und in anderen Ländern ist das gar kein Problem. In England zum Beispiel, wo Mitglied der englischen poetischen Gesellschaft, kostet 5 Pfund im Jahr und Sie können jederzeit, wann Sie wollen, in den entsprechenden Journalien veröffentlicht werden. Warum ist das nicht in Deutschland möglich? Welche Medien existieren dazu? Es ist nur anzureißen. Aber das ist meine Erfahrung in einem Jahr. Vielen Dank.
Jetzt hatten Sie sich gemeldet.
Ja, ich wollte gerade zu dem Stichwort Freiheit, Freiraum, Internet und Reglementierung. Zu dem Stichwort fällt mir ja ein Zitat von Brecht ein. Der hat das mal so ausgedrückt, auch die Frage von der Tui ist der Intellektuelle seiner Zeit der Märkte und Waren. Er ist der Vermieter des Intellekts. Das heißt also, der Intellektuelle oder der geistig Schaffende oder der Musiker und so weiter, der Kreative, das ist erstmal der Anfang. Aber vom Anfang her gedacht, sehr viel Wildwuchs auch und sehr viel Freiraum, nur im Sinne von Vermarktungsstrategien, und da ist das Stichwort, was immer auch genannt wird, die sogenannte Content-Industrie, die auch hier angesprochen wurde, die dann ganz schnell dabei ist, für sich, die lädt immer Reglementierung ab, Neoliberalismus, aber wenn es um diese Sachen geht, Vermarktung und quasi Absorbieren von Kreativschaffenden, Stichwort hier in Berlin, wird immer hochgelobt, die Kreativszene, aber es wird ein Vertreter, ein Lobbyist, zum Kulturstaatssekretär geschaffen, jetzt ja im letzten Jahr, der ein Lobbyist ist dieser Content-Industrie. Also das ist einfach nur ein Beispiel genannt, ein Problem, wo man mit sich auch auseinandersetzen muss, über die Frage, wie man halt da eine Gewichtigkeit bekommt, dass man nicht einerseits sagt, Freiraum, aber der Freiraum, die Begrenzung, sich ausschließlich nur bezieht, dann auf den Bereich, der profitträchtig ist. Denn es gibt, und jetzt komme ich zum zweiten Teil dazu, nämlich es gibt auch Bereiche, die nicht profitträchtig sind. Und das ist, und die werden dann in der Regel marginalisiert. Und das kann man am Beispiel der Medien, des Journalismus sehen, Stichwort Print und Online, Spiegel und andere haben da erhebliche Probleme, also auch die anderen Zeitungsverlage, weil es da, die orientieren sich alle um. Das heißt also zum Multimedia-Konzern, Stichwort Springer. Und da hat man im Prinzip ein Problem. Die Frage nämlich, was aufwendig ist, was zeitintensiv ist, wie investigativer Journalismus, wird letztendlich nur noch an den Rand gedrängt, droht zu marginalisieren, beziehungsweise, und da müsste man auch dazu übergehen, auch da Modelle zu schaffen für den Bereich, damit auch eine gesetzliche Regelung zum Beispiel im Sinne von Gemeinnützigkeit und Journalismus, Online-Medien und so weiter, als ein Beispiel, oder auch Schutzbereiche in Richtung Kreativbereich und Gemeinnützigkeit oder wie auch immer. Auf jeden Fall, da ist eine spannende Sache, wo man auch analog zu den verbandlich berechtigten Forderungen von der Content-Industrie auf Autorenschutz bzw. Absorbieren von diesen Kreativbereichen, dass man da ein Stück weit auch einen Ausgleich schafft. Und ein letztes ist für mich die Frage,
das müssen wir aber kurz machen.
Wollte ich gerade sagen. Ich würde jetzt gerne...
Mit der Demokratie nochmal, nämlich die Frage Online-Plattformen, mit Petitionen, Online-Petitionen oder auch vielleicht bis hin sogar, dass man also in Zukunft dann digital abstimmt. Und da sehe ich ein Problem, nämlich es gibt das hohe Gut, die 5 Bereiche für demokratische Wahlen.
Also, aber das Schöne ist ja, das bearbeiten ja diejenigen, die sich mit der Digitalisierung und...
bei Demokratiebereich, nämlich die Unmittelbarkeit der Abstimmung. Das heißt also, und der Computer ist dann letztendlich eine Blackbox und da ist die Unmittelbarkeit nicht mehr hergestellt.
Vielen Dank, Frau Oppenbrink. Als letzte Frage würde ich Sie jetzt nehmen, als die... brauchen Sie das Mikrofon? Das wäre dann die letzte Frage, weil es eben doch schon sehr spät ist.
Vielen Dank, Katharina Oppenbrink, Geschäftsführerin der Initiative Urheberrecht. Wir vertreten 37 Organisationen und damit um die 140.000 Urheber und ausübende Künstler, also Designer, Drehbuchautoren, Journalisten, Musiker, Tänzer, die ganze Bandbreite. Und ich würde ergänzend zu den beiden letzten Beiträgen doch sagen, dass man neben den gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die man beobachten muss, wenn man über Kultur und Kreativwirtschaft spricht, auch ganz klar den wirtschaftlichen Faktor im Auge haben muss. Und dass ein erheblicher Teil derjenigen, die diese Werke schaffen, der Beginn der Wertschöpfungskette sind. Und das ist ganz wichtig, dass wir da eben schauen, die Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine der Säulen der deutschen Wirtschaft. Es sind 2,7% sind die neuesten Zahlen der deutschen Wirtschaft, die dort erwirtschaftet werden. Dass wir also neben den gesellschaftspolitischen Aspekten schauen, dass dieser Wirtschaftszweig, der erheblichen Einfluss eben hat, es gibt ähnliche Zahlen in Europa, so betrachtet wird, dass alle Beteiligten, das sind die Urheber, die ausübenden Künstler, das sind aber auch häufig die Produzenten und die Verwerter. Man darf nicht vergessen, wie die beiden Kollegen auf dem Podium sagten, nicht jeder möchte sich selbst vermarkten, nicht jeder ist sein eigener Pressemann. Also wir müssen neue Möglichkeiten schaffen. Es gibt, es sind auch sicherlich Urheberrecht und andere im Bereich des Urheberrechts in anderen Bereichen Modifizierungen notwendig, aber bitte verlieren wir nicht aus den Augen, dass da auch einiges in Gefahr ist, was das Wirtschaftspolitische angeht.
Sind 2,7% so viel, dass man sagen kann, es ist eine Säule der deutschen Wirtschaft?
Die deutsche Wirtschaft hat viele Säulen.
Ja, ja. Nee, es ist tatsächlich...
Es überflügelt in der Tat mittlerweile die Automobilindustrie. Der Unterschied ist der, dass die Menschen, die dort arbeiten, haben einen festen Stundenlohn, haben ein Gehalt, klar, etc. gegenüber den Künstlern. Sie kennen die Zahlen, 80% leben prekär.
Ja, ja, nein, nein, also inhaltlich... da sind wir uns sicher alle einig. Mich hat jetzt nur wirklich diese Zahl gerade fasziniert, dass dieser, also Kreativ, Kultur, Wirtschaft, wie auch immer, also die Urheberinnen und Urheber sind eine wichtige Säule mit 2,7%. Welchen Anteil hat zum Beispiel die Automobilindustrie? Also wissen Sie das? Kennen Sie da eine Zahl? 2,6.
Aber ohne Zulieferindustrie und ohne Mittelstand. Also, aber ich glaube, es bringt auch gar nichts, das gegeneinander auszuspielen. Der Impuls ist ja richtig zu fragen, was heißt eigentlich unter diesen Bedingungen dann Eigentum und wie sehen diese Wertschöpfungsketten auf und wer verdient daran wie. Aber wichtig scheint mir gegenüber diesen ja auch, sagen wir mal so, eher welteindunklungsorientierten Positionen, dass ich hier gerade wichtig fand, dass man austariert die Gefahren und die Möglichkeiten und eben festhält, und so habe ich Ihre Beiträge auch verstanden, dass wir eben mitten in diesem Raum schon sind, wo wir gerade Grenzmarkierungen einziehen und andere neu festlegen und in diesem noch unmarkierten Raum uns orientieren und dass das rechtliche Instrumentarium das eine ist, das andere aber das der kulturellen Selbstverständigung. Und mir hat gefallen, dass Sie beide jedenfalls sich so verhalten haben, wie man sich das ansonsten ja im digitalen Raum bisweilen wirklich wünschen würde, wo es ja auch, sagen wir so, eine entfachte sprachliche Barbarei wechselseitiger Beschämungen gibt. Das ist aber ein anderes Thema und ich freue mich sehr, dass es hier so klar und fair zugegangen ist und dass auch kulturpolitische, medienpolitische und wirtschaftspolitische Fragestellungen nicht an diesen Fragen der kulturellen Veränderung vorbeikommen. In diesem Sinne viel Freude noch an der weiteren Debatte, gleich beim Mittagessen und auch heute Nachmittag. Es gibt ja viel zu tun und zu besprechen.